RD.
Wenn man sich die Landschaft um uns herum so anguckt, könnte man denken, wir sind irgendwo in den Alpen. Doch das ist das Swat-Tal, abgelegen im Norden Pakistans. Es ist malerisch schön, verschneite Berggipfel, grüne Hänge und türkisblaue Seen zum Baden. So friedlich soll es aber leider nicht bleiben. Die Taliban gewinnen immer mehr Anhänger, wollen das Gebiet radikalisieren. Und mittendrin wird ein kleines Mädchen zur Heldin. Ihr Name? Malala Yousafzai. Meine lieben Mäuse, willkommen zurück zu einer neuen Folge Wissen mit Zoe. Und über die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn die Geschichte von Malala ist so unglaublich wissenswert und das auf ganz verschiedene Arten. Aber sie ist auch ziemlich heftig, daher hier wieder eine Content-Warnung. Insbesondere Kapitel 2 handelt von Gewalt und erzählt von einem versuchten Mord. Hört den Teil der Folge also lieber mit jemandem zusammen, solltet ihr euch damit nicht wohlfühlen. Trotzdem ist es so, so wichtig, dass wir die Geschichte von Malala kennen und erzählen. Deshalb klären wir heute, warum das Mädchen in einer ganz besonderen Familie aufwächst, wie sich dann die Situation in ihrem Heimatort drastisch ändert und sie dann sowohl zur Stimme eines Volkes und leider auch zur Zielscheibe wird. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Malala. Malala ist ein Name aus dem Pakistanischen, genauer gesagt aus der Sprache Pashtu. Man kann ihn übersetzen mit die Leidende oder die Wütende und genau dieser Name soll eine Prophezeiung werden, als am 12. Juli 1997, also vor 28 Jahren, Malala geboren wird. Das Licht der Welt erblickt das Kind mitten in der größten Stadt des Swat-Tals, Mingora. Eine touristische Region in Pakistan, damals noch friedlich. Flüsse, Berge und Wälder, Felder mit Blumen und Obstbäumen. In den Shownotes findet ihr als Nummer 1 ein Bild, was genau das zeigt. Man könnte denken, dass es in Österreich, der Schweiz oder in Bayern aufgenommen wurde, also mitten in den Alpen. Aber nein, das ist Pakistan, das Swat-Tal. Die meisten Menschen führen hier ein einfaches Leben. Viele leben von Landwirtschaft, manche vom Handel oder vom Tourismus. Malala wächst in einer pashtunischen Familie auf. Die Pashtunen sind ein großes Volk, das vor allem in Pakistan und Afghanistan lebt. Sie ist das älteste Kind von Papa Ziauddin und Mama Tur Pekai Yousafzai. Ihre Eltern sind sehr moderne Pashtu. In konservativeren pakistanischen Kreisen ist es üblich, dass es Töchter schwerer haben können als Söhne. Doch bei Malala ist es anders. Ihre Eltern sind von Sekunde 1 unglaublich stolz auf sie. Benennen sie nach einer berühmten afghanischen Freiheitskämpferin, Malalai von Maiwand, eine nationale Volksheldin. Malalas Papa Ziauddin ist Lehrer. Er leitet eine eigene Schule, die Chushul School. Dort werden auch Mädchen unterrichtet, ein mutiger Schritt in dieser Region, weil die bereits angesprochenen konservativen Werte lange nur Bildung für Männer vorsehen. Malala wird so früh in den Bildungskosmos gezogen, besucht schon als Kleinkind die Schule ihres Vaters, spielt mit Kreide, tut so, als sei sie Lehrerin. Mit 4 Jahren kann sie bereits lesen, mit 5 beginnt sie schon Gedichte zu schreiben. Sie beobachtet ihren Vater, hört ihm zu, wenn er Reden hält, Ziauddin spricht viel mit seiner Tochter, er behandelt sie wie eine Erwachsene, fragt sie nach ihrer Meinung, liest ihr vor, diskutiert mit ihr über Geschichte, Politik und Religion. Und Malala saugt alles auf. Sie ist sehr ehrgeizig, will eines Tages Ärztin oder Politikerin werden. Doch im Jahr 2007 wird die Welt der Familie und viele andere in der Region erschüttert. Seit mehreren Jahren schon fühlen sich viele Bewohnerinnen und Bewohner der Region von Pakistan im Stich gelassen. Es gibt keine funktionierende Justiz, keine schnelle Hilfe, nur wenig Sicherheit. Vor 2 Jahren, also 2005, hat es ein schweres Erdbeben in der Region gegeben. Auch hier kam nur wenig Hilfe aus Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Und so passierte schleichend, im Radius immer wieder ein Mann zu hören. Sein Name? Mullah Fazlullah. Ebenfalls im Swat-Tal geboren. Schon früh widmet er sich der Religion, öffnet eine kleine Koranschule. Nach dem Erdbeben nutzt er seine Stimme ganz gezielt, um Einfluss zu gewinnen. Über einen illegalen Radiosender verbreitet er religiöse Botschaften, Drohungen und fordert die Verbannung aller westlichen Einflüsse in der Region. Zum Beispiel will er verbieten lassen, dass Mädchen in die Schule gehen dürfen. Er fordert sogar die komplette Schließung mancher Bildungseinrichtungen. Zuerst glauben viele nicht, dass er es ernst meint. Doch dann geschehen die ersten Angriffe. Schulen brennen, Lehrer werden bedroht. Mullah Faslullah hat in der Zwischenzeit immer mehr Menschen auf seine Seite gebracht. Außerdem tut er sich mit einer anderen Organisation zusammen. Sie nennt sich TTP. Das steht für Tehrik-i-Taliban Pakistan, übersetzt Bewegung der pakistanischen Taliban. Das sind Kämpfer, die bereit sind, den pakistanischen Staat zu bekämpfen und für Faslullahs Ideen zu sterben. Die Organisation der Taliban wächst schnell. Es beginnt eine Phase der Angst. Malalas Vater protestiert, er lässt die Schule weiter geöffnet, aber immer weniger Schülerinnen kommen. Viele Familien behalten ihre Töchter aus Angst zu Hause oder schicken sie weg in sichere Städte. Auch in Malalas Klasse bleiben die Stühle leer. Von 27 Mädchen kommen nur noch 11. Und langsam versteht sie, ihre Welt verändert sich. Zur Schule gehen, picknicken, Ausflüge machen. Dinge, die gestern noch selbstverständlich waren, sind heute gefährlich. Im Januar 2009 spitzt sich die Situation dann zu. Alle Schulen für Mädchen müssen schließen, auch Malalas. Sie ist zu dem Zeitpunkt gerade mal 11 Jahre alt und muss sich verabschieden von ihren Lehrerinnen und Lehrern, von ihren Freunden und von ihrem Alltag. Doch statt zu schweigen, beginnt sie zu schreiben. Für die BBC, eine der bekanntesten Nachrichtendienste der Welt, fängt sie an, unter dem Fake-Namen Gul Makai ein Online-Tagebuch zu führen. Übersetzt bedeutet der Name Kornblume. Sie beschreibt, was sie sieht, erlebt und fühlt. Dabei wird sie inspiriert von Anne Franks Tagebuch. Über das haben wir ja schon in Folge 3 geredet. Malalas erster Eintrag trägt die Überschrift I am afraid, also ich habe Angst. Sie schreibt auch, alle sollen wissen, was passiert. Wir Mädchen haben ein Recht auf Bildung, auf Tanzen, auf Theaterspielen. Sie berichtet über Lärm von Bomben, Schüsse, die Angst um Freundinnen und Freunde. Der Konflikt ist mittlerweile eskaliert. Die pakistanische Regierung hat noch mehr Militär in die Region geschickt. Immer wieder kommt es zu bewaffneten Kämpfen gegen die Taliban. Doch Malala lässt sich nicht unterkriegen. Mittlerweile weiß jeder, dass sie den Blog für die BBC schreibt. Und sie tritt jetzt sogar in Dokumentationen und im Fernsehen auf. Mit fester Stimme sagt sie: How dare the Taliban take away my basic right to education? Wie können die Taliban es wagen, mir mein grundlegendes Recht auf Bildung zu nehmen? Die pakistanische Presse berichtet, auch internationale Medien werden aufmerksam. Sie ist gerade mal 12 Jahre alt und wird trotzdem die Stimme der Frauen eines ganzen Landes. Kapitel 2 – Schlag auf Schlag. In den Jahren danach passiert viel im Swatal. Das Militär der pakistanischen Regierung startet eine große Offensive gegen Mullah Faslullah. Und das mit einer positiven Wendung. Die Taliban werden endlich zurückgedrängt, verlieren die Kontrolle über das Swatal. Faslullah flieht mit seinen Kämpfern in Richtung Afghanistan. Geflüchtete Menschen kehren zurück, auch Malalas Familie. Schulen, die nicht zerstört wurden, öffnen sogar wieder, darunter auch die von Malalas Vater. Sie kann also den Unterricht wieder besuchen, setzt sich immer intensiver für Mädchenbildung ein. Das Jahr 2011 wird dabei ein ganz besonderes für sie. Sie erhält den ersten pakistanischen National Peace Prize, also einen Friedenspreis. Sie wird für ihren Mut geehrt, öffentlich gegen die Taliban aufzutreten, und es wird noch krasser. Die staatliche Auszeichnung wird 3 Jahre später nach ihr benannt und heißt ab da an der Malala-Friedenspreis. Doch nicht alle sind Fans der jungen Aktivistin. Die pakistanischen Taliban, die sich zwischenzeitlich wieder neu organisiert haben, reagieren mit zunehmender Aggression. Malalas Identität ist nicht mehr anonym. Die Taliban beginnen, sie zu beobachten. Ihr Name kursiert in islamistischen Foren. Die Extremisten werfen ihr vor, die westliche Kultur zu verbreiten. Das sei der Auffassung der Taliban nach ein Angriff gegen den Islam. Malala wird daraufhin vom Taliban-Führungsrat auf eine Todesliste geschrieben. Ein Sprecher erklärt öffentlich, dass man gegen sie vorgehen wird. Sie ist ab jetzt ein Ziel, denn man dürfe, Zitat, sogar ein Kind töten, wenn es gegen den Islam hetzt. Offene Morddrohungen, die sich mit jedem ihrer Auftritte verschärfen. Dann der 9. Oktober 2012. Malala ist mittlerweile 15 Jahre alt und in der 9. Klasse. Sie sitzt im Bus auf dem Weg nach Hause von der Schule. An einer Haltestelle kommt der Bus zum Stehen, um weitere Kinder einsteigen zu lassen. Und plötzlich geht alles ganz schnell. Ein Motorrad hält neben dem Bus. Ein Mann springt ab, steigt in den Bus und ruft: Wer ist Malala? Einige Mädchen gucken instinktiv zu ihr und dann fallen 3 Schüsse. Der Schütze und der Fahrer fliehen. Es sind Attentäter der Taliban, die sich noch am selben Tag öffentlich für den Angriff bekennen. Sie nennen es einen gerechtfertigten Akt. Der Busfahrer wartet keine Sekunde, er rast direkt in das nächste Militärkrankenhaus. Malala wurde schwer getroffen, am Kopf, sie ist nicht mehr bei Bewusstsein. Mit einem Militärhubschrauber wird sie direkt in ein größeres Krankenhaus gebracht. Kämpft um ihr Leben, wird von Chirurgen mehrere Stunden notoperiert. Eine Kugel hat sie links an der Stirn getroffen, steckt jetzt in ihrer Schulter fest. Ihr Zustand nach der OP ist besser. Trotzdem wird sie im künstlichen Koma gehalten. Schnell wird klar, die medizinischen Möglichkeiten reichen hier einfach nicht aus. Sie muss also nochmal verlegt werden. Mittlerweile hat die Nachricht über das Attentat die ganze Welt erreicht. Und andere Länder bieten ihre Hilfe an. So wird sie schließlich am 15. Oktober, 6 Tage nach dem Attentat, mit einem Flugzeug nach Birmingham, England gebracht. Es folgen unzählige Operationen. Ihr Schädel muss rekonstruiert werden, ein Gesichtsnerv und ihr Gehör wiederhergestellt. Und tatsächlich, die Eingriffe sind erfolgreich. Malala überlebt. Bilder des Mädchens gehen um die Welt. Tausende, nicht nur in Pakistan, gehen auf die Straße und protestieren öffentlich gegen die Taliban. Millionen unterschreiben Petitionen. Diverse hochrangige islamische Gelehrte melden sich zu Wort. Es wird sogar eine Fatwa gegen die Täter erlassen. Das ist ein Rechtsgutachten im Islam, das ausgegeben wird, wenn eine bestimmte Situation religiös eingeschätzt werden muss. Die Fatwa verurteilt den Anschlag auf Malala aufs Schärfste, beschreibt ihn als absolut unislamisch. Die pakistanische Regierung setzt sogar ein Kopfgeld von umgerechnet fast 100.000 Euro aus. Dazu verabschiedet sie das erste Bildungsrechtsgesetz, inspiriert durch Malalas Fall. In diesem wird jedem Kind das Recht auf Schulbildung garantiert. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes. In der Zwischenzeit erholt sich Malala, bleibt aber mit ihrer Familie in England. Eine Rückkehr wäre zu gefährlich. Doch sie schweigt nicht.
One child.
Kapitel 3: Stimme der Bildung. Am 12. Juli 2013, also an ihrem 16. Geburtstag, spricht sie bei der Jugendversammlung der Vereinten Nationen in New York. Es ist ihr erster großer Auftritt nach dem Attentat. Sie steht in traditioneller pakistanischer Kleidung, die man Shalwar Kameez nennt, auf der Bühne. Mit fester Stimme spricht sie, ruhig, bestimmt, aber ohne Zorn. Vor ihr bedeutende Persönlichkeiten, politische Delegierte und Jugendliche aus aller Welt. Sie spricht auch über das Attentat.
They thought that the bullet would silence us, but they failed.
Sie dachten, die Kugeln würden uns zum Schweigen bringen, aber sie haben versagt. Es ist eine knapp 16-minütige Rede. Ihr findet sie im Original als Nummer 2 in den Shownotes. Im Publikum sieht man in Sekunde 30 auch ihren Vater, dem man den unglaublichen Stolz auf seine Tochter auch sofort ansieht. Daneben ihre Mutter, die ihre Tränen nicht zurückhalten kann. Malala spricht über Mut, über Bildung, über Hoffnung. Es ist eine so besondere Rede, dass die Vereinten Nationen diesen Tag, also den 12. Juli 2013, offiziell zum Malala Day erklären. Doch Malala erklärt, dass dies nicht ihr Tag ist.
Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights.
Dieser Tag ist für jeden, egal ob Mädchen oder Junge, der seine Stimme für seine Rechte erhoben hat. Wir empfehlen euch unbedingt mal die ganze Rede anzuschauen. Malala hat uns wirklich umgehauen und echt tief berührt. Nur ein gutes Jahr später, im Oktober 2014, passiert dann etwas, das in die Geschichte eingeht. Im Alter von nur 17 Jahren wird Malala in Stockholm mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und damit ist sie die jüngste Preisträgerin in der Geschichte der Menschheit. Danach gründet sie zusammen mit ihrem Vater den Malala Fund, eine Stiftung für Mädchenbildung weltweit. Sie reist durch Afrika, Asien, den Nahen Osten, besucht Schulen in Syrien, Kenia und Nigeria. Sie hört Mädchen zu, hält Reden, trifft Präsidentinnen und Präsidenten, spricht bei UN-Gipfeln und Weltkonferenzen. 2007 wird sie UN-Friedensbotschafterin im Bereich Bildung, erneut die jüngste Person jemals, die diesen Titel trägt. Und nebenbei verfolgt sie das, was ihr so viele Jahre verwehrt wurde: Bildung. Sie macht in Birmingham ihren Abschluss. 2017 erfüllt sie sich dann mit 20 einen absoluten Traum. Sie fängt an, Philosophie, Politik sowie Wirtschaft zu studieren an einer sehr berühmten Universität. Und zwar in Oxford. In dieser Zeit wächst aber auch ein anderer Gedanke in ihr. Sie will ihre Heimat wiedersehen. Und so reist sie im März 2018 für 4 Tage nach Pakistan. Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen besucht sie ihr altes Zuhause, trifft Freundinnen, Freunde, ihre alte Schule und sie löst ein Versprechen ein. Von dem Geld, das sie für den Nobelpreis erhalten hat, etwa umgerechnet 1 Million US-Dollar, lässt sie eine neue Mädchenschule bauen. Ganz in der Nähe ihres Geburtsorts. 2020 schließt sie dann ihr Oxford-Studium erfolgreich ab. Ein Jahr später heiratet sie ihren Mann, Assar Malik, der ebenfalls ihre Vorhaben an Jugendförderung und Bildung für alle unterstützt. Malala gründet eine eigene Produktionsfirma mit dem Namen Extracurricular. Ihr Ziel ist es, Geschichten von Mädchen zu erzählen, über Einschränkung, Freiheit, Bildung und Mut. 2023 wird einer ihrer Filme sogar für einen Oscar nominiert. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, lebt in London, geht gerne golfen und macht Sport. Sie kann eine ganz normale Frau sein und es ist unglaublich schön zu sehen, wie sich ihr Leben so zum Positiven verändert hat. Heute ist sie Ende 20 und ein Vorbild für tausende Menschen. Zusammenfassung: 1997 wird im abgelegenen pakistanischen Swatal ein Mädchen geboren. Ihr Name Malala, benannt nach einer Volksheldin. Sie wächst in einer liebevollen, modernen Familie auf. Ihr Vater leitet eine Schule und ihre Mutter erzieht sie zu einer selbstbewussten jungen Frau. Schon als Kind liebt sie das Lernen, liest, schreibt, träumt von einer Zukunft als Ärztin oder Politikerin. Doch das friedliche Swatal verändert sich. Ab 2007 breiten sich die Taliban massiv aus, zerstören Schulen, bedrohen Lehrkräfte. Sie wollen verbieten, dass Mädchen lernen, denn das sei zu westlich. Malala beginnt in dieser Zeit unter falschem Namen für die BBC zu schreiben. Sie berichtet über Angst, Zerstörung und beweist so viel Mut. Mit nur 12 Jahren wird sie so zur Stimme unzähliger Mädchen, beginnt öffentlich aufzutreten, um dem Ganzen mehr Kraft und ein Gesicht zu verleihen. Doch die Taliban sehen in ihr eine Bedrohung. Am 9. Oktober 2012 warten 2 Männer auf ihren Schulbus und schießen auf sie. Malala wird schwer verletzt, überlebt nur knapp dank der Behandlung von spezialisierten Ärztinnen und Ärzten. Die Welt ist schockiert, immer mehr erfahren von ihrer Geschichte, ziehen auf die Straßen und dank ihres Muts verändert sich einiges. In Pakistan wird das Recht auf Bildung erstmals in der Geschichte des Landes gesetzlich verankert. Malala spricht vor den Vereinten Nationen, bekommt den Friedensnobelpreis und einen eigenen Tag gewidmet. Sie studiert in Oxford, schließt ab, baut in Pakistan eine Schule und verfolgt weiter ihr Ziel von freier Bildung für alle. Denn ihr Motto lautet:
One child, one teacher. One book and one pen can change the world.
Nur ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Oh Mann, ihr Mäuse, echt eine absolute Gänsehautfolge. Und so schön zu sehen, wie sie für sich und andere Frauen kämpft, trotz all der Hindernisse und Schwierigkeiten, denen sie begegnen musste. Wirklich eine sehr beeindruckende junge Frau. Wenn ihr Fragen zu Malala habt, schreibt sie uns wie immer. Wir beantworten sie dann sehr, sehr gerne. Und heute gibt es sogar gleich 5 Stück, denn das habt ihr euch gewünscht. Wie bei Wissen mit Johnny gibt es auch hier ab jetzt alle 5 Folgen 5 Fragen. Heute zu letzter Woche, als es um Norma Mortensen bzw. Marilyn Monroe ging. Frage Nummer 1 ist von Cleoche. Leider keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, sorry dafür. Zoe, warum konnte Norma nicht einfach zu ihrer ersten Pflegefamilie zurück? Sehr gute Frage, aber das liegt damals daran, dass die Familie Norma nie offiziell als Pflegekind angenommen hat. Sie kam einfach nur so dahin, es gab aber gar keine rechtliche Grundlage. Dadurch gab es kein Zurück, vor allem auch, weil in dieser Zeit das System unübersichtlich, instabil und auf schnelle Lösungen ausgerichtet ist. Leider nicht auf das Wohl einzelner Kinder. Die 2. Frage kommt von Leonie und Stella. Die beiden wollen wissen, was aus ihrer Produktionsfirma geworden ist. Nach Marilyns Tod bleibt die Firma ohne Leitung und klare Struktur zurück. Es gibt keine festen Angestellten, keine laufenden Produktionen und auch keinen Nachlassverwalter, der das Unternehmen weiterführen könnte. Deshalb werden die Marilyn Monroe Productions in den folgenden Jahren geschlossen. Die 3. Frage kommt von Merle, Hannah und Pauli. Zoe, weiß man denn mittlerweile, mit wem Marilyn kurz vor ihrem Tod telefoniert hat? Und tatsächlich telefoniert sie an diesem Tag mit mehreren Leuten. Am späten Nachmittag erstmal mit ihrem Psychiater, dann gegen 19 Uhr mit einem Freund, der ihr von seiner Trennung berichtet. Daraufhin soll sie dann wieder ihren Psychiater kontaktiert haben, um ihm davon zu berichten. Der letzte Anruf kommt wohl von Peter Lawford, dem Schwager von Präsident John F. Kennedy. Er wollte sie zu einer Party einladen. Marilyn scheint laut Berichten bei diesem Telefonat schon unter Drogen zu stehen. Nachdem sie auflegt, kann auch Lawford sie nicht mehr erreichen. Kurze Zeit später ist sie tot. Die vierte Frage ist von ST Schlegel. Also ich muss euch lassen, ihr habt teilweise auch wirklich sehr interessante Namen. Zoe, warum durfte Marilyn als Schauspielerin nicht verheiratet sein? Ja, das ist damals auch so eine Sache. Also in den 50er Jahren wollen viele Studios ihre Schauspielerin als Traumfrauen vermarkten. Eine Ehe gilt da oft als geschäftsschädigend. Vor allem für Rollen, in denen sie begehrenswert wirken soll. Man will dem Publikum die Illusion verkaufen, dass diese Frau auch zu haben sei. Und so wird Marilyn mehrfach gebeten, ihre Beziehung nicht öffentlich zu machen. Teilweise ist das auch heute noch in Hollywood so, dass Leute ihr Privatleben nicht veröffentlichen, weil Single-Sein in den Medien einfach besser ankommt. Die fünfte und damit letzte Frage für heute kommt von Nala Diego Chico. Sie lautet: Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihrem richtigen Namen und der Supermarktkette Norma? Und die Antwort lautet hier eher nein. Also der Name ist nicht von ihr inspiriert, aber die Kette wirbt jahrelang mit dem Gesicht von Marilyn Monroe. Von 2006 bis 2010 gibt es Slogans wie Ich heiße Norma und daneben Bilder von ihr. Einfach um die Marktbekanntheit zu steigern. Auch irgendwie ein bisschen makaber, finden wir. Und damit, meine lieben Mäuse, sind wir am Ende der fünften Folge Wissen mit Zoe angekommen. Eine zwar harte Folge, aber am Ende auch irgendwie eine schöne. Wir hoffen natürlich, sie hat auch euch gefallen. Lasst es uns gerne wissen. Und wenn ihr euch das nächste Mal dabei ertappt, dass ihr keine Lust habt, in die Schule zu gehen, dann denkt vielleicht an diese Folge und an Malala. Und daran, dass Bildung wirklich ein Privileg ist, für das viele auf dieser Welt lange kämpfen mussten und es immer noch tun. Wir freuen uns auf nächste Woche und sehen es übrigens genauso wie ihr. Wir brauchen endlich mal ein positives Thema. Daher findet ihr drei Vorschläge dazu in den Shownotes. Ah, und noch ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr mal nicht wisst, wer diese Personen sind, könnt ihr gerne in unseren WhatsApp-Kanal schauen. Da gibt es immer eine kurze Beschreibung zu jeder der drei Frauen, die zur Auswahl stehen. Den Link findet ihr wie immer als Nummer 3 in den Shownotes. Also bis nächsten Mittwoch um 23.59 Uhr oder bis Sonntag bei Wissen mit Johnny. Solange verbleiben wir wieder mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.